In einer Klasse sitzen 25 Schülerinnen und Schüler. 5 davon geht es wahrscheinlich gerade ziemlich schlecht. Depressionen, Panikattacken oder Essstörungen nehmen zu bei Kindern und Jugendlichen. Auf langfristige Hilfe müssen sie oft lange warten. Zu lange. Warum es so schwierig ist, einen Therapieplatz zu finden, das hat Lisa Henschel vom NDR recherchiert. Sie ist auf eine Versorgungslücke gestoßen, die in der Praxis groß ist, aber in der Theorie gar nicht existiert. Wie das sein kann, das erzählt sie uns heute. Und was auf den ersten Blick wie ein Rechenproblem erscheint, wird auf den zweiten zu einem riesigen für die Betroffenen und die ganze Gesellschaft. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ich bin David Krause. Heute ist Donnerstag, der 17. Juli. Lisa, hi erstmal.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Wir haben uns mit Mia und ihrer Mutter getroffen, in Schleswig-Holstein im Grünen sozusagen.
Ich habe einfach mich ganz krank gefühlt, ganz merkwürdig und nicht wie ich selbst.
Und man muss wissen, Mia ist 15 Jahre alt. Ihre Mutter war deswegen auch dabei. Die hat so lange, dunkelblonde Haare, eine Brille auf. Und wir waren auch mit den beiden spazieren, haben die da begleitet. Und da haben die sich eigentlich total locker unterhalten.
Warst du aufgeregt, ne?
Ja.
Ich auch.
Dann ging es mir richtig dreckig.
Okay.
Also man hätte jetzt nicht auf den ersten Blick gemerkt, dass es mir vor einiger Zeit echt noch so überhaupt nicht gut ging. Um das mal milde auszudrücken. Also Mia hat Angststörungen und hat das erste Mal eigentlich so richtig im Urlaub gemerkt, hat sie erzählt. Das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, 2022 war das. Sie hat da wirklich so im Laufe der Zeit Angststörungen entwickelt, auch richtig Panikattacken sind dazugekommen und hat sich immer mehr zurückgezogen.
Also zum Beispiel, wenn ich die Angst habe, bin ich oft einfach sehr nervös und bin gesteuert dadurch. Und in der Panik sind viele körperliche Symptome dabei, dieses nicht mehr klar denken und diese Überforderung, die einfach oft immer dabei ist.
Das hat uns auch ihre Mutter erzählt. Die hat gesagt, sie wusste überhaupt auch gar nicht, was mit ihrer Tochter los ist.
Was ist es überhaupt? Am Anfang war das einfach ein Nichtglauben. Du tüdelst doch, das kann doch nicht sein, stell dich nicht so an und so. Dass das einfach auch falsch war von uns. Letztendlich wussten wir das aber nicht besser.
Und dann gab es so Symptome, wo man auch gesehen hat, okay, hier stimmt wirklich was nicht. Aber was genau dahinter steckt, das wussten beide nicht. Weder Tochter noch Mutter.
Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, vielleicht auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern. Also so Erfahrungen mit Panikattacken musste ich auch schon machen. Ich weiß auch, dass das sich durchaus auf das Familienleben auswirken kann. Wie sieht's da bei mir und Ihrer Familie aus? Wie geht die Familie damit um?
Ja, die wirken beide ja erstmal wirklich sehr offen, ne? Also wie die miteinander auch umgegangen sind, kommen die jetzt nicht so rüber, als würden sie nicht über Probleme sprechen. Aber sie sind da eher verwirrt und wissen nicht so richtig, was ist denn das eigentlich überhaupt?
Wenn jemand ein bisschen zittert, dann kann es sein, vielleicht geht man von einer Unterzuckerung aus oder ist vielleicht sehr blass. Ja, mein Gott, könnte vielleicht mal ein bisschen mehr rausgehen oder so.
Der Schwindel
ist vielleicht mit der Wärme zusammenhängend. Es ist nichts etwas, wo man immer gleich offensichtlich drauf trifft, dass es solche Zustände vielleicht mit einer Panikattacke zu tun haben, weil es immer nur kleine Nuancen davon sind und dieses ganze Komplettpaket nicht gleich ersichtlich ist.
Also die waren, würde ich sagen, wirklich überfordert. Also es kamen ja auch depressive Schübe hinzu, auch Depressionen. Und Mia hat sich im Grunde immer mehr zurückgezogen.
Wenn dann jemand nicht mehr morgens aufsteht wie gewöhnlich, sich lieber im Zimmer zurückzieht, die Jalousien runtermacht, alles dunkel halten möchte, obwohl wir Sommer haben. Es sind Ferien, man kann ans Wasser fahren, ins Schwimmbad gehen oder sonstiges und es hat nichts stattgefunden davon. War ganz klar, das ist nicht mehr unsere Tochter.
Jetzt lass uns mal ein bisschen rauszoomen aus dieser Situation. Ist Mia da eher eine Ausnahme, wenn man auf Kinder und Jugendliche in Deutschland schaut, oder wie ist das?
Also Mia ist kein Einzelfall. Kinder und Jugendliche sind, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, psychisch stark belastet und das auch weitaus mehr. Und auch da passt es ja mit Mia und mit dem, was Mia und ihre Mutter beschreiben, weitaus mehr, als wir auf den ersten Blick sehen. Also laut Bundespsychotherapeutenkammer erkrankt jeder fünfte unter 18-Jährige innerhalb eines Jahres an einer psychischen Störung. Also das heißt, innerhalb eines Jahres hat ein Jugendlicher solche psychischen Probleme, dass sich daraus beispielsweise Depressionen entwickeln können. In einer Schulklasse mit 25 Kindern sind 5 Schüler tatsächlich im Schnitt psychisch erkrankt.
Okay, darunter kann ich mir schon konkret was vorstellen. Was sind denn die häufigsten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen?
Das haben wir angefragt bei der Bundespsychotherapeutenkammer und die spricht da von kinetischen Störungen. Das ist sowas wie Überaktivität, ne, im weitesten Sinne. Dann geht es vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen um Störungen im Sozialverhalten. Also die beschreiben das so, dass wenn jemand dauerhaft aufsässig oder aggressiv ist, ein entsprechendes Verhalten an den Tag legt. Bei Mädchen geht es vor allem auch um Essstörungen und was uns im Laufe unserer Recherche immer wieder begegnet ist, sind, wie eben auch bei mir, Angststörungen und Depressionen. Wenn man jetzt mal die Anzahl an Depressionen sich ansieht, da haben die Fälle bei jungen Menschen von 2018 bis 2023 um 30% zugenommen. Das ist schon, finde ich, eine Hausnummer. Das hat uns auch Ulrike Ravens-Sieberer bestätigt.
Schön, dass Sie da sind.
Die ist Forschungsdirektorin an dem Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf und forscht wirklich schon unfassbar lange zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen.
Ja, das sind viele. Das sind auf jeden Fall einige Hunderttausende bis zu Millionen mehr als vor der Corona-Pandemie. Das muss man so sagen.
Das liegt auch daran, dass das Dunkelfeld sehr groß ist und dass sie sich auch diejenigen anguckt, die quasi vor einer Diagnose stehen. Also nicht psychisch erkrankt sind, sondern psychisch stark belastet, aber jetzt nicht so eine klassische Diagnose haben, wie wir gerade gehört haben.
Ich habe immer das Gefühl in der Berichterstattung, wenn ich davon lese, wenn ich das irgendwo sehe, geht es immer um den Vergleich vor Corona, während Corona und nach Corona. Jetzt ist die Pandemie ja seit gut 2 Jahren offiziell vorbei. Kann man diese psychischen Probleme von heute wirklich immer noch auf Corona schieben oder woran könnte es sonst noch liegen?
Na, also vielleicht muss man noch mal so weit ausholen und sagen, wie ist es denn eigentlich während Corona gewesen? Weil du hast absolut recht, ne? Man hört, die Erkrankungen haben extrem zugenommen während Corona. Und die Frage ist ja, okay, wie war es eigentlich danach? Wie war es davor? Wie ist da so der Vergleich? Und genau dazu hat Ulrike Ravens-Sieberer geforscht.
Forscher sprechen mittlerweile von einer Generation im Dauerkrisenmodus. Das belegen neue Daten der sogenannten COPSI-Studie.
Also COPSI ist Corona und Psyche. Es sagt nichts anderes als, man guckt einfach, wie geht es den Kindern und Jugendlichen, wie ging es denen während Corona, aber wie ging es denen auch danach und wie hat sich das da entwickelt.
Dann könnte ich vielleicht einmal die Grafik aufrufen.
Und die haben Kinder und Jugendliche befragt mit ihren Familien, ungefähr 2800 haben sie befragt und geguckt, wie sieht denn das aus. Und vor Corona waren so ungefähr 17-18% der Kinder und Jugendlichen psychisch belastet und während Corona haben die Zahlen halt extrem zugenommen. Ne? Da sprechen wir von knapp 40% von Kindern und Jugendlichen, die sich einsam gefühlt haben zum Beispiel. Also ganz, ganz, ganz hohe Zahlen, Höchstwerte.
Und heute, auch lange nach der Corona-Pandemie, das heißt einige Jahre nach der Corona-Pandemie, sehen wir, es sind eigentlich 5 Prozentpunkte an Kindern und Jugendlichen mehr als vor der Corona-Pandemie. Das heißt, das ist ein großer Teil und das sind doch einige Millionen von Kindern und Jugendlichen, die deutlich belasteter sind.
Aber warum?
Oh, viele Gründe. Also, im Grunde kannst du sagen, eigentlich alles, was Erwachsene belastet, belastet ja auch Kinder und Jugendliche. Ne? Ich weiß nicht, ob du das bei dir im Freundes- oder Familienkreis hörst oder im Kollegenkreis, dass man sagt, ja, sowas wie globale Krisen, Klimakatastrophen, Kriege, das kriegen ja Kinder gar nicht so mit, vor allem die, die klein sind. Das zeigt, die Studie ist nicht so. Also die spricht wirklich von Zukunftsängsten bei Kindern und Jugendlichen. Das sagt auch Ulrike Ravens-Sieberer, die Studie ja geleitet hat, diese COPSI-Studie. Und da ist total interessant, finde ich, wenn es Eltern psychisch nicht gut geht, ist das laut der Studie einer der Hauptrisikofaktoren, dass es auch den Kindern psychisch nicht gut geht.
Vielen Viele Kinder und Jugendliche haben also einen großen Leidensdruck, der dann im schlimmsten Fall zu psychischen Störungen führen kann. Die Frage ist ja, wie sieht es denn mit professioneller Hilfe aus? Und wie lange dauert das, bis man die dann auch gefunden hat?
Schwierig. Also bei mir ist es beispielsweise so gewesen, da haben wirklich, also ihre Mutter erzählt es so, dass sie einen Zettel hatte,
wo drauf steht, welcher Therapeut oder Therapeutin an welchem Tag angerufen werden kann zu einer bestimmten Uhrzeit, um zu erfragen, ob derjenige vielleicht noch Kapazitäten hat. Es ist so, dass es jetzt quasi im Sommer 3 Jahre sind, dass aus einer Angststörung eine generalisierte Angststörung wurde. Und dann sagte sie, ich glaube, ich möchte lieber tot sein, als dass es mir so geht. Und dann, das waren Sommerferien, habe ich da gestanden und habe gedacht, was mache ich denn jetzt?
Also das hat sehr lange gedauert, bis, und das ist auch der entscheidende Punkt, bis es wirklich eine langfristige Therapie für Mia gegeben hat. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, man sucht jetzt vereinzelt Hilfe. Ich weiß nicht, ob dir diese... Sagt dir diese 116, 117 was?
Das ist der Bereitschaftsarzt.
Also im Grunde geht es darum zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, rufst du die 116, 117 an, ohne Vorwahl, die rufst du einfach an und dann wird dir relativ schnell ein Erstgespräch vermittelt. Und es klingt ja erstmal gut, ne? Und dann sagen auch die Krankenkassen, ach, die Wartezeiten, die sind doch gar nicht so lang, weil es gibt doch relativ schnell ein Erstgespräch. Aber das bedeutet, du kriegst im Grunde ein Erstgespräch und so war es bei mir auch. Die hat vereinzelt Gespräche bekommen, aber dann kriegst du die Diagnose und am Ende des Gesprächs heißt es ja, aber wir haben leider gar keinen Therapieplatz für dich. Und auch da ist mir wieder kein Einzelfall, muss man sagen, wenn es um diese leitliniengerechte, so nennt sich das im Fachjargon, also wenn es um diese langfristige Therapie geht, ist mir kein Einzelfall.
Dass Mia nicht alleine ist, ist das irgendwie durch Zahlen oder durch Studien auch belegt? Also wird sowas auch untersucht, wie vielen es so geht?
Ja, tatsächlich. Also im Februar dieses Jahres ist eine Studie rausgekommen. Scoping Review nennt die sich.
Was heißt das denn jetzt schon wieder?
Sehr heruntergebrochen guckst du dir als Wissenschaftlerin an, wie ist eigentlich so die ganze Lage. Also du gehst eigentlich alles durch, was es so im großen Netz gibt. Was gibt es zu finden? Also das nennt sich das Scoping Review, ist aber eine offiziell anerkannte Studie. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder und Jugendliche im Schnitt auf diese leitliniengerechte Therapie, dass Kinder und Jugendliche im Schnitt auf eine langfristige Therapie 6 Monate warten. Christine Rodney-Wolf ist Autorin der Studie aus Leipzig. Und die kritisiert das total.
Also wir sehen ja, dadurch, dass diese Wartezeiten so lang sind und wir davon ausgehen, 6 Monate sind jetzt keine adäquate Wartezeit für ein psychisch erkranktes Kind oder einen psychisch erkrankten Jugendlichen. Man muss sich nur mal vorstellen, das Kind kann in dieser Zeit zum Beispiel nicht die Schule besuchen, wichtige Entwicklungsaufgaben nicht erfüllen in diesen 6 Monaten oder länger, dass das eine enorm lange Zeit ist und nicht adäquat ist. Und eben der Grund dafür ist, dass es nicht genügend Therapieplätze gibt.
Was kritisiert sie noch?
Wenn diese Hilfen nicht kommen, dann, sagt Christine Rodney-Wolf, können sich auch die Erkrankung, sie nennt das, chronifizieren.
Das heißt?
Also das heißt übersetzt im Grunde sowas wie verfestigen. Das bedeutet im Grunde, die Erkrankung kann schlimmer werden. Es gibt ja auch verschiedene Erkrankungsstufen, sag ich mal, sehr heruntergebrochen. Und was Christine Rodney-Wolf auch sagt, ist, es kann eben auch passieren, dass noch weitere psychische Erkrankungen hinzukommen, wenn kurzfristige Hilfen ausbleiben.
Dass sich noch weitere Störungen daraus entwickeln aus der ursprünglichen Problematik, sodass das auch für die Betroffenen im schlimmsten Fall heißt, ich kann meinen Schulabschluss nicht machen, ich kann keine Ausbildung abschließen oder ich mache etwas, was eigentlich unter meinen eigentlichen Fähigkeiten geblieben ist.
Das klingt tatsächlich wirklich schlimm. Gleichzeitig hast du gerade gesagt, es gibt eigentlich gar keine direkten Erhebungen zur Situation bei den Einrichtungen, die psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen helfen. Nur diese Scoping-Studie, die ja eher sowas wie ein indirekter Blick darauf ist. Habt ihr bei eurer Recherche denn noch was Genaueres rausfinden können?
Na, es gab für uns keine Zahlen. Also wir haben natürlich alle wichtigen Player in Anführungszeichen im Gesundheitswesen angefragt, also vom GKV-Spitzenverband, das ist ja der Bund der Krankenkassen, die haben wir gefragt, wie ist denn das eigentlich im stationären Bereich? Da sagt der GKV-Spitzenverband, haben wir keine Zahlen. Aber wendet euch mal an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, haben wir auch gemacht. Und die sagen ja, die können uns auch nicht so richtig helfen, weil sie über kein regelmäßiges Wartezeiten-Monitoring verfügen. Mit anderen Worten, wir haben keine Daten bekommen. Sondern haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt selbst eine Abfrage.
Okay, was hat diese Umfrage ergeben?
Da haben wir uns an Kinder- und Jugendpsychiatrien in Norddeutschland gewandt, ne? Also an Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Einige schreiben von Wartezeiten bis zu einem halben Jahr, auch hier. Und andere sogar von 9 Monaten und länger. Also auch hier scheint es sich zu ballen und wirklich nicht besser auszusehen, zumindest wie wir das jetzt mit unserer Abfrage sehen konnten. Und ein Klinikum, das geantwortet hat, das ist das Westküstenklinikum in Heide. Das ist im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Und da waren wir drin und haben uns das da angesehen. Also man kommt da rein, also erstmal fährt man durch so eine ganz, ganz enge kleine Schranke. Da sind wir auch 3-mal dran vorbeigefahren gefühlt. Und dann kommst du da rein, das sind auf 2 Etagen große, auch recht neue Räume. Hinten raus ist so ein großer Garten eigentlich mit einem Fußballtor, mit einem riesen Sandkasten. Dann gab es im einen Raum Einzelbox-Training für einen Patienten.
1, 2, ja? Im Wechsel. Okay. Im Wechsel.
Im anderen Raum gab es so einen Malkurs.
Dann wolltest du ja die weiße Farbe dazu nehmen, ne? Genau. Dann nehmen wir das einmal so.
Also wenn du da einen Platz bekommst, bekommst du im Grunde, das ist das Versprechen, die Hilfe, die der Patient oder die Patientin braucht. Also wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und auch ganz nah dran am Umfeld der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Also Eltern werden mit einbezogen. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Aber heruntergebrochen, ganz, ganz wichtig natürlich, dass wenn jetzt ein Kind da einen Platz bekommt und dann irgendwann die Therapie auch da ja aufhört, dann nicht wieder so komplett lost im Alltag ist, sondern auch da noch ja, das Umfeld einfach hat, das da auch mit dabei ist und nicht rausgerissen wird aus dem Alltag sozusagen.
Ja, weil wenn das so ein, sage ich jetzt mal, guter Ort ist, um behandelt zu werden, um therapiert zu werden, dann kann ich mir vorstellen, dass sich da natürlich auch viele Menschen bewerben um einen Platz.
Ja, auf jeden Fall viel mehr, als eigentlich für die Klinik möglich wäre. Das hat uns auch die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heide, Nadine Scharenberg, bestätigt.
Wir versuchen halt, das Beste zu leisten, aber wir können gar nicht der Notlage gerecht werden.
Zum Zeitpunkt des Drehs hatten die in Dithmarschen 10 Plätze insgesamt, weil ihnen auch das Personal fehlt. Also im Idealfall hätten sie 18 Plätze zur Verfügung. Aber selbst diese 18 Plätze reichen bei Weitem nicht aus, hat uns die Klinik in Dithmarschen erzählt, weil einfach viel, viel mehr Anfragen pro Woche reinkommen, als sie überhaupt stemmen können. Und da sind auch da die Wartezeiten monatelang.
Da kommt ja alles zusammen. Also auch noch der Fachkräftemangel neben den langen Wartezeiten für die sowieso schon knappen Plätze. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, in dem Ort oder in der Nähe zumindest an Hilfe zu kommen?
Also da hat uns die Chefärztin gesagt, nein, gibt es nicht. Ganz klar. Also die hat gesagt, da ist eine enorme Versorgungslücke im ambulanten Bereich, so hat sie es genannt.
Es gibt in Dithmarschen keine Kinder-Jugendpsychiater.
Und das stimmt?
Das haben wir natürlich nachgefragt bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung in Schleswig-Holstein und die sagen was ganz anderes. Dazu muss man wissen, Kassenärztliche Vereinigung, die sind im Grunde für eine ambulante Versorgung von gesetzlich Versicherten in Deutschland zuständig und müssten eigentlich eine flächendeckende, wohnortnahe, so heißt es immer so schön, Versorgung der Versicherten gewährleisten. Das sind so die Kassenärztlichen Vereinigungen und in Schleswig-Holstein gibt es natürlich auch eine und die haben wir angefragt. Und die sagt was gänzlich anderes.
Was sagen die?
Ja, die hat uns geschrieben, ihnen lägen aktuell keine Anhaltspunkte für eine, ich zitiere, eklatante Unterversorgung von Kindern und Jugendlichen vor, wenn es um psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten geht. In den letzten 3 Jahren habe es in Schleswig-Holstein vielmehr mithilfe eines, sie schreiben, Sonderbedarfs weitere Zulassungen von Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten gegeben und dadurch seien Versorgungslücken geschlossen worden. Und die Kassenärztliche Vereinigung schreibt auch, es würden sich vergleichsweise wenige Eltern und Jugendliche bei der Terminservicestelle melden. also unter dieser 116, 117, von der wir auch schon gesprochen haben. Und auch das spricht laut der Kassenärztlichen Vereinigung für eine, Zitat, akzeptable Versorgung. Zu dieser Versorgung zählt die Kassenärztliche Vereinigung aber auch Psychotherapeuten, Kinderärzte und pädagogische Fachkräfte. Und explizit bezogen auf niedergelassene Psychiater, also auf die Berufsgruppe, von der das Westküstenklinikum in Heide sagt, da gibt es im Kreis Dithmarschen keinen einzigen niedergelassenen Psychiater, da wird es auch total spannend, weil widersprüchlich. Und dazu ganz kurz erklärt, Schleswig-Holstein wird in verschiedene Planungsbereiche bei der Versorgung unterteilt und Dithmarschen gehört zum sogenannten Planungsbereich Nord. Und in diesem Planungsbereich liegt laut der Kassenärztlichen Vereinigung in Schleswig-Holstein der Versorgungsgrad bei mehr als 100%. Also auf dem Papier gibt es laut der Kassenärztlichen Vereinigung mehr als genug niedergelassene Psychiater.
Also die einen sagen, hier gibt es keine niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater. Und die anderen sagen jetzt, nee, hier ist ja alles gut.
Genau, also ist ja völlig widersprüchlich, ne?
Ja, warum ist das so? Wo kommt dieser Widerspruch her?
Also diese ganze sogenannte Bedarfsplanung muss eigentlich grundlegend geändert werden. Das sagt auch die Wissenschaftlerin Christine Rodney-Wolf, also die von der Studie aus Leipzig, dieser Scoping Review.
Das ist eher eine rein recht willkürliche Festlegung, wie viele Therapeuten man da braucht. Und es gibt insgesamt in Deutschland auch sehr wenige Daten dazu, wie viele Kinder und Jugendliche überhaupt Behandlungsbedarf haben, wie lange Wartezeiten sind, wie die Versorgungslage aussieht. Also genau, das ist das eine, also dass diese Basis des Ganzen gar nicht unbedingt adäquat ist. Also es ist so, dass eben Ende der 90er Jahre geschaut wurde, wie viele Therapeutinnen hat man im Verhältnis zur Bevölkerung. Das wurde jetzt erstmal als bedarfsgerechte Verhältniszahl angesehen und dann einfach fortgeschrieben. Es gab über die Zeit auch mal ein paar Reformen, Anpassungen, aber dieses grundsätzliche System von, es ist eine recht willkürlich festgelegte Zahl, ein recht willkürlich festgelegtes Verhältnis, daran hat sich nichts geändert.
Also der Bedarf ist eigentlich viel, viel, viel höher, als er auf dem Papier steht.
Also kompakt gesagt, das System ist am Limit. Es braucht in irgendeiner Form eine Reform. Wo müsste man denn da konkret ansetzen? Also was sagt zum Beispiel das Gesundheitsministerium dazu?
Das haben wir auch angefragt und das sagt, ja, Sie sehen, da ist Kritik. Sie sehen auch, die Kritik hält an, insbesondere was die Wartezeiten auf dem Land angeht. Da sei man sich dessen auch bewusst und man beobachte die Entwicklung sehr aufmerksam und versucht auch oder ist auch dran, das haben die sich auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, da heißt es, die Bedarfsplanung passen wir im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und auf die Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum an. Das klingt ja erstmal gut.
Steht da ein Zeitplan mit dabei?
Also Sie beobachten das Ganze, schreiben Sie insbesondere, was die Kritik der Wartezeiten im ländlichen Bereich angeht. Und man habe da auch was vor, man wolle da auch was ändern und verbessern und plane da was. Aber konkret sind Sie nicht geworden.
Warum glaubst du, ist das so, wenn klar ist, da braucht es Hilfe, da braucht es mehr, da braucht es Reform und so? Ja, sind uns als Gesellschaft vielleicht Kinder völlig egal?
Ja, irgendwie kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich genau diese Frage stellen muss, ne? Die ist ja auch schon, finde ich, relativ krass. Also Kinder und Jugendliche können nicht für sich selbst sprechen, anders als Erwachsene. Also die haben natürlich eine Lobby, es gibt Berufsverbände, die sind aber ja sehr, sehr gering, ne? Und das sind eben ja nicht sie selbst, sondern das sind Erwachsene, die für sie sprechen. So, und bei Kindern und Jugendlichen ist es auch so, muss man fairerweise sagen, man investiert da in eine Zukunft. Also investiert nicht in Maßnahmen, die sich kurzfristig dann auch auszahlen. Die bringen keine Wählerstimmen erstmal. Die sind kurzfristig betrachtet und wir leben sehr kurzfristig und schnelllebig nicht attraktiv. Bei der Frage, wie priorisiert werden Kinder und Jugendliche, ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das betont auch Nadine Scharenberg, das ist ja die Chefärztin aus Heide.
Kinder und Jugendliche werden Erwachsene. Und Erwachsene tragen unsere Gesellschaft mit. Und wenn wir nicht in Bildung und eine gesunde Entwicklung investieren, dann werden wir uns auch nicht gut entwickeln können. Und wichtig ist ja aber auch gleichzeitig zu gucken, wie können wir präventiv arbeiten, damit vielleicht in der Zukunft auch weniger Kinder-Jugendpsychiatrie nötig wäre. Also da hätte ich gar kein Problem mit. Das würde ich vielen wünschen, dass sie einfach gesünder teilhaben können.
Wenn wir uns jetzt mal die Zukunft anschauen, also die nächsten 20, 30 Jahre, was für Folgen könnte das auch für unsere Gesellschaft haben, wenn viele dieser psychischen Störungen heute nicht behandelt werden? Oder glaubst du, dass das gar nicht so kritisch ist?
Die Frage habe ich auch im Grunde eigentlich allen gestellt. Und dann kommt, finde ich, bei den Stimmen, die auch kritisch sind, kommt dann so eine Pause, wie ich es jetzt auch hier hinlege. Also dann sagen halt viele, ne, das ist so ein Blick in die Glaskugel. Aber Fakt ist ja, die Kinder sind auch die Entscheidungsträger. Also wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass die psychisch klarkommen, um das mal sehr überspitzt zu sagen, wird es schwierig, wird es auch wirtschaftlich schwierig. Also das würde ich definitiv sagen, da sind die Folgen auf jeden Fall immens. Und das geht ja, und das ist auch ein Problem bei Kindern und Jugendlichen, ja in ganz, ganz viele Bereiche. Und da ist natürlich auch die Frage, wo setzen wir überhaupt an?
Jeder Kinder-Jugendpsychiater, Kinder-Jugendpsychotherapeut tut das Beste, was er kann. Aber am Ende stehen wir alle mit dem Rücken an der Wand und sollen was auffangen, was wir gar nicht mehr schaffen können.
Ein sehr dystopisches Bild von Deutschland letztendlich, das eure Recherche aufgedeckt hat. Lass uns noch mal wieder reinzoomen. Wir haben ja Mia am Anfang schon gehört. Wie geht's denn ihr inzwischen?
Genau, also ihr geht es, ich würde behaupten, vergleichsweise gut. Also als wir auch mit ihr gesprochen haben, fand ich, wirkte sie sehr aufgeräumt.
Also ich finde, dass hier eigentlich alles ganz gut läuft. Es geht voran. Also ich merke das auch. Auch die anderen um mich herum merken das. Es läuft eigentlich alles ganz gut.
Und es ist ja auch sehr beachtlich, dass sie mit ihren 15 Jahren offen gesprochen hat. Also dass sie, und so hat sie es auch beschrieben, dass sie als Person, die eigentlich sich gar nichts getraut hat, weil sie eine Angststörung hat, dann in ein Interview geht und da offen mit Journalistinnen spricht, ist natürlich auch einfach eine Kehrtwende, wo man sagen muss, ihr geht es auch stabil. Soweit ganz gut. Und sie hat auch Hilfe bekommen. Also sie ist untergekommen in der Uniklinik in Kiel, wird da behandelt und bekommt da Hilfe.
Ich wünsche mir, dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, um Hilfe zu bekommen. Das wäre natürlich super für alle.
Und bei ihr war auch ein wichtiges Thema die Schule. Also da ging es auch darum, dass sie zum Teil nicht mehr zur Schule gehen konnte. Und am Uniklinikum in Kiel lernt sie das wieder. Da ist sie in einer ganz, ganz kleinen Klasse, bekommt da Unterricht und wird da im Grunde auch wieder an den Alltag, der sie ja letzten Endes erwarten wird, herangeführt. Und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig.
Lisa, vielen Dank für deine Recherche und danke, dass du bei FKM zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Lisa Henschel vom NDR aus der Abteilung Recherche. Für das Politikmagazin Panorama 3 hat sie zusammen mit Ezra Oeser nachgefragt, wie es aussieht mit dem Therapieangebot für Kinder und Jugendliche in Deutschland, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Den Film haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Autorin der Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frei und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Und wenn ihr euch noch mehr für das Thema psychische Erkrankungen interessiert, hier noch ein Podcast-Tipp. Antonias Weg. Antonia ist 14, als sie ihre erste depressive Episode erleidet, mitten in der Pubertät. Nach der Diagnose folgen Tagesklinik, geschlossene Psychiatrie, Therapiesitzungen, die schmerzhafte Auseinandersetzung mit den Eltern und der Schule. Sie kämpft über Jahre mit ihren inneren Dämonen und der Angst, dass die Depression wiederkommt. Über ihren Weg aus der Depression hat die heute 20-Jährige mit dem Podcast-Autor Charlie Kowalczyk gesprochen. 4 Jahre lang besuchte er Antonia immer wieder in ihrer Heimatstadt Dresden, begleitet sie mit dem Mikrofon bei langen Spaziergängen und hört ihr zu. Antonias Weg hört ihr jetzt in der ARD-Audiothek.